Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Thorsten, freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, moin und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Gast über denselben fantastischen Vornamen verfügt wie ich. Ich habe kurz überlegt, ob wir das überhaupt schon mal hatten. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Das Coole ist auch mit TH. Da bin ich ja immer begeistert.
Ja, ja. Also, da lege ich Wert drauf.
Ja, ich auch. Sehr. Also das nur mit TH sind die Guten, sage ich immer.
Absolut. Du bist in Hessen aufgewachsen, also im Rheingau. Mhm. War das für dich ein Problem? Mit dem Vornamen Thorsten ist ja nun eher ein norddeutscher Vorname. Ich kann dir sagen, in der Oberpfalz, wo ich sozialisiert wurde, war es ein Schicksal mit Thorsten.
Da ist ja der Thorsten, gell?
Thorsten. Was ist denn das für ein Name überhaupt? Du kommst nach du hier, bist du ein Preis oder was?
Ja, genau. Corbinian ist ein Norm, aber nicht Thorsten. Ja. Bei mir war es halt so, es war halt der Toddy. Gell, das geht dann mit so einem weichen Day, ja. Geht das dann auch in Hessen. Gell? Dann war ich immer der Toddy und von daher war das dann auch mit dem Namen. Ich war aber trotzdem Exot, auf jeden Fall.
Und siehst du?
Meine Eltern, also meine Mutter kommt aus Norddeutschland, deswegen war das eben eine norddeutsche Wahl.
So waren es damals. Wobei ich mich ein bisschen wundere, weil du bist ja einiges jünger als ich, dass es da überhaupt noch Menschen gab, die ihren Sohn Thorsten genannt haben.
Ja, ich weiß, da musst du echt meine Eltern fragen, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich ein Mädchen geworden wäre, wäre es, glaube ich, Sigrun oder Susanne oder so gewesen. Thorsten ist super.
Sigrun?
Ja, irgendwie sowas.
Sei froh, dass du Junge geworden bist.
Toi, toi, toi.
So sieht das aus. Die Anerkennung, die du dann gesucht hast, hast du dir im Sport gesucht?
Ja.
Auch da wieder Parallelen? Ich habe Basketball gespielt, Tennis gespielt.
Okay.
Du Leichtathletik gemacht?
Genau, ich habe auch Tennis gespielt und ich habe zugunsten der Mannschaft aufgehört. Also bei mir war es so.
Ich habe tatsächlich so talentiert.
Ja, nee, das Problem war also.
Du warst das Problem.
Ich war das Problem. John McEnroe war ruhig gegen mich. Also wenn mein Bruder und ich gespielt haben, mein Bruder war noch talentiert, der hat Hessenliga noch gespielt eine Saison. Wenn wir auf dem Platz waren, da hat der erste Vorsitzende uns runtergeholt. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Ja, alles.
Mein Papa hat mich mal vom Tennisplatz geholt, weil ich einen Schläger halt gegen den Zaun geschmissen habe.
Oha.
Und mein Vater war Richter und das ging natürlich gar nicht, dass der Sohnemann da irgendwie ausflippt auf dem Platz.
Das ist.
Zack hat er mich runter.
Ich kann es noch toppen, also bei mir war es so, also ich habe da am Ende meinen Bruder ein bisschen trainiert, weil der echt talentierter war und der war aber noch schlimmer als ich und mein Vater hat tatsächlich mitten im Punktspiel abgebrochen bei meinem Bruder. Also da waren Zuschauer und alles, der ist auf dem Platz, stopp, jetzt ist zu Ende an der Stelle. Und dann ging es nach Hause und dann war echt Stimmung.
So bist du erzogen worden.
Ja, so war es, aber wie gesagt, ich
möchte... Da wundert mich nicht mehr viel, Thorsten.
Nein, wie gesagt, also wir hatten immer großen Spaß und es war halt sehr sportlich bei uns in der Familie. Tennis, Leichtathletik und wir mussten uns am Ende entscheiden. Meine Eltern haben gesagt, so entweder ihr macht jetzt Tennis oder wir haben das beides auf Leistungsebene gemacht. Es ging nur noch eins. Und wir haben uns tatsächlich beide für Leichtathletik entschieden, mein Bruder Diskus und ich dann eben Mittel- und Langstrecke.
Und da warst du richtig gut? Also bis zu einem Alter von 12, 13?
Genau, 12, 13 bis ungefähr 15, 16, dann kommt so der Wendepunkt in der Leichtathletik. Entweder geht man dann Richtung... Man schafft es eben in den Deutschlandkader sozusagen. Nils Schumann war damals mit dabei zum Beispiel. Also das war mein Jahrgang.
Gegen den bist du gelaufen?
Ja, gegen den bin ich einmal gelaufen. Deutsche Crossmeisterschaften. Nils Schumann war allerdings schon duschen, als ich ins Ziel kam. Es war beängstigend, was da zum Teil an Leistung
war. Irgendwann, wie das so ist, muss man einfach erkennen, dass das Talent nicht ganz ausreicht. Und dann hast du beschlossen, jetzt werde ich lustig.
Genau, also es war dann irgendwie so, dass ich dann irgendwann lustig geworden bin. Hab dann noch ein Sportstudium dazwischen geschmissen an der Deutschen Sportschule in Köln. Da habe ich dann so die restlichen Sportausläufer sozusagen durchlebt und habe Sportjournalismus gemacht und bin dann im Prinzip jetzt Comedian geworden, ja.
Das Interessante ist ja, was ich gelesen habe in der Vorbereitung, dass du schon als Kind parodiert hast, dass du da dein Talent zur Parodie schon erkannt hast. Wie kam das?
Das kam in der Schule, ich konnte Lehrer nachmachen, ich habe mit meinen Eltern, wenn wir Geburtstage gefeiert haben, immer Shows mit meinen Cousins und Cousinen gemacht, die hatten da nie Bock drauf und ich habe schon immer solche Parodiekisten gemacht, dann bei uns in der Fasnacht, wie das in Hessen heißt und halt als Zwölfjähriger hat schon Inge Meisel parodiert, ist das nicht toll? Die Eltern werden sich erinnern, heute sage ich so, alles was tot ist, wird nicht mehr parodiert.
Helmut Kohl hast du auch drauf?
Ja, aber auch nicht.
Ja. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so angesagt, man weiß es nicht.
Nee, null. Jetzt überlegt dir, ein 12-jähriger Junge macht Helmut Kohl, das war halt damals...
Riesenlacher.
Ja, oder Boris Becker, ne? Das war natürlich damals super. Mit 12 war das ein Renner.
Und du konntest das einfach?
Ich konnte das einfach. Also ich konnte Leute parodieren, ich musste dann immer ein bisschen üben. Marcel Reich-Ranitzky und so, wir haben literarisches Quartett in der Fasnacht aufgeführt, etc. pp. Bei Parodie ist es so, du musst den Skill, Neudeutsch heißt es Skill, den musst du haben und dann kannst du ihn ausbauen. Dann musst du halt üben, dann musst du halt verschiedene Rollen eben zu Hause üben.
Wie das so ist mit Sachen, die du gerne tust, die kannst du auch irgendwann richtig gut.
Genau, ja, genau. Und mittlerweile ist Comedy eben mein Passion-Ding geworden und ich mach's unglaublich gerne und arbeite da sehr viel dran und es macht eben Spaß.
Wie viele Parodien hast du gerade drauf aktuell? Wie viele Promis?
Ja, ungefähr so 10, 12. ne, wo man jetzt immer weiter, Donald Trump ist man gerade so auch ein bisschen am Üben und ja. So sind immer wieder neue Sachen.
Hast du den schon drauf?
Ich hab's nur zu so, America first, and all right to be healed by and right first. Make Bayern Dry great again.
Das ist doch mal ein Ziel. Make Bayern Dry great again.
Ja, also das da war jetzt mal dabei. So noch nicht ausgereift. Das war jetzt mal
aber
so.
Aber in Ansätzen schon erkennbar.
Ja, genau.
Ich schlage vor, wir testen dich jetzt mal ein bisschen.
Okay.
Ich nenne dir den Namen eines Prominenten, den du dann parodieren wirst, beziehungsweise du wirst Fragen beantworten.
Ja.
Als dieser Prominente.
Ja, sehr gerne.
Gehen wir los mit Udo Lindenberg.
Ja.
Udo. Jetzt bist du 70 Jahre alt, seit über 55 Jahren schon im Showgeschäft. Was ist das Geheimnis, dass du nach wie vor so unfassbar jugendlich rüberkommst?
Danke, Thorsten, für das Kompliment. Jugendlichkeit zeichnet sich aus durch einen guten Whisky. Einfach mal eine Zigarre zwischendurch. Kunst ist meine Jugendlichkeit. Und natürlich am Ende immer einen schönen Eierlikör.
Jetzt sieht man dich in der Öffentlichkeit ja fast nie ohne Brille und ohne Hut. Was trägst du zu Hause, wenn du mal ganz leger bist?
Yeah, yeah, nackt, komplett. Wie es so ist als Künstler, feel free, so wie Nena.
Gut, also, wir kommen zu Jogi Löw, unser Bundesjogi. Jogi, am 22. März ist ja das große Abschiedsspiel für Poldi gegen England in Dortmund. Was wirst du dem Poldi nach dem Spiel mit auf den Weg geben?
Ist natürlich so, dass der Lukas bei uns eine sehr große Karriere gemacht hat, wo man sagt, man ist immer wieder begeistert, mit welchem Willen und mit welchem Engagement ein Lukas Podolski bei uns in der Nationalmannschaft tätig gewesen ist. Also ich würde dem Poldi einfach sagen, bleib so wie du bist und beende in Köln deine Karriere.
Jetzt giltst du ja als einer der gepflegtesten Männer Deutschlands, wie man sehen kann, wieder, Jogi. Was ist letztendlich das Geheimnis?
Ja gut, was ist das Geheimnis eines gepflegten Bundestrainers? Man macht viel Sport, man cremt sich gerne ein, Spaziergänge mit Hansi Flick. Das sind alles Sachen, wo man natürlich jung, dynamisch, frisch und weiterhin als Vorbild gilt.
Wir kommen zu Jerome Boateng, bleiben also beim Fußball. Jerome, du bist Lifestyle-Botschafter, du machst Werbung für McDonald's, Rasierer. Was kommt als nächstes?
Ja, also ich finde es total cool. Also erstmal so, dass ich auch bei Jay-Z in Management drin bin. Und ich guck gerade mal, dass man vielleicht jetzt mit dem Philipp Lahm so eine Modekollektion macht, also für Kids.
Jerome, du bist ja legendär geworden, auch mit deinem Fallrückzieher bei der Europameisterschaft, mit deiner Rettungstat. Was könntest du, wenn du dir es vorstellst, bei uns noch alles retten in diesem fantastischen Land?
Also ich glaube einfach, dass es hier einfach Spaß macht zu leben und im Prinzip will ich ja nur euer Nachbar sein.
So einen Nachbarn wünsche ich mir. Den wünsche ich mir wirklich. Dieter Bohlen, also ein großer Sprung. Dieter, stell dir vor, du würdest mich als Nachwuchsmoderator bei DSDS sehen, bei einer deiner Talentshows. Wie würdest du mich ganz liebevoll beschimpfen?
Ja, also mal ganz ehrlich, Thorsten, also wenn ich mir das so angucke bei dir, also ganz okay so, also moderationsmäßig kann man da noch einiges ausbauen, vielleicht singst du nachher noch was. Also, aber bevor ich den Bruce jetzt noch 10-mal mitschleppe, nehme ich einfach dich.
Was ich mir ja überhaupt nicht erklären kann, nach wie vor dein Erfolg bei jungen Frauen, wie stellst du das an?
Also das ist echt hammermäßig so. Ich komme da irgendwie, weiß ich auch nicht, ich bin so braun gebrannt und ist echt geil. Also funktioniert bei mir auch weiterhin super. Ich bin da echt jung geblieben und am meisten steht einfach noch Thomas Anders auf mich.
Von Dieter Bohlen kommen wir zu Tim Melzer, den du ja auch drauf hast. Tim, stell dir vor, du sollst für Donald Trump kochen. Was würdest du ihm für ein Menü servieren?
Überhaupt kein Problem, Thorsten. Da haben wir ganz einfach, man nimmt einfach eine Riesenfrikadelle, macht da ein bisschen Käse drauf, dann hat man auch die Frisur von Donald Trump einfach mit in das Gericht eingepackt. Also ich würde einfach sagen, eine Frikadelle mit bisschen Käse drauf, blond, Donald Trump, schmeckt einfach und blöd.
Sensationell. Vielen Dank, Thorsten.
Danke.
Ja. Ja. Großartig. Ist auch Teil deines Programms nach wie vor? Vater Unser? Ne?
Genau, Vater Unser. Also ich mache hauptsächlich das Thema Vater Sohn, weil eben das die wahren Geschichten sind, die ich alle erlebt habe, die auch viele kennen. Also ob das jetzt Handwerksgeschichten sind oder diese Tennisgeschichte, die ich vorher erzählt habe. Und die Promis kommen natürlich immer wieder mal drin mit vor, natürlich. Und
das ist die späte Rache an deinem Vater dafür, dass er dich früher vom Tennisplatz gezogen hat.
Ich nenne es nicht Rache, ich nenne es echt Hommage. Also ich lege das auch so aus. Also dadurch, dass meine Eltern mich so erzogen haben, habe ich eben auch das erreicht, was ich jetzt erreicht habe.
Bist du in der Lage, das zu tun, was du tust? Wie finden deine Eltern das? Wie findet speziell dein Papa das?
Also ich musste meinem Vater ja irgendwann mal sagen, dass ich ein Programm über ihn mache. Also das ist schon länger Teil meines Bestandes.
Er hat es noch nie gesehen?
Doch, er hat es schon gesehen. Ich errede jetzt, das war vor ein paar Jahren, wo ich das angefangen habe, so ein bisschen zu entwickeln. Und dann habe ich ihn angerufen, dann habe ich ihm gesagt, Papa, ich mache jetzt Comedy.
Wie? Comedy? Was denn das?
Ja, also ein bisschen so mit Bühne und lustig. Ey, wieder so ein Fett. Jetzt hast du Journalismus, jetzt wieder. Mal was Scheides hier. Und ich so, ja, das Problem ist auch noch, das Thema bist du. Stille am anderen Ende. Ja. Und dann ist echt so dieser Moment, wo 5 Sekunden und ich so, oh Gott. Und er so, hey gut, wenn du ein bisschen Geld damit verdienst, dann ist in Ordnung. Es ist so, dass wirklich meine Eltern auch meine größten Supporter sind.
Ja. Wie haben sie das erste Mal reagiert, als sie das Programm gesehen haben?
Ja, das ist schon, ich habe auch letztes Jahr bei uns am Stadtfest gespielt vor 500 Leuten. Meine Eltern natürlich mittendrin, standen nur dabei. Sie sind schon stolz. Ne? Es ist an einigen Stellen, merken sie immer, oh fuck, er hat natürlich recht, es ist so. Es sind natürlich Geschichten, ich erfinde halt nichts. Also es ist so.
Ist alles so passiert?
Ist alles so passiert.
Gut, dann hören wir mal einen kleinen Ausschnitt aus Vater Unser von Thorsten Bär.
Mein Vater, der Schosch, S-C-H-O-S-C-H geschrieben. Der Schosch, so heißt auch unser Hund. Wir haben am Gartenzäunchen Bild vom Vater, Bild vom Hund und drunter steht Vorsicht vor den bissischen Schloss. Mein Vater hat zu mir gesagt, bevor wir mit allem anfangen, sagt mein Vater zu mir, Thorsten, immer wenn du anpackst, ist es so, als würden 2 Leute loslassen. Wenn ich mit meinem Vater was mache, handwerklich, bis heute, ich darf bis heute nichts selbst machen, ich bin beim Handwerken immer noch der Haltmar. Damals mit 16, 50 Kilo Zement, halt mal. Bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich gedacht, halt mal ist mein zweiter Vorname. Wenn mein Vater mit dem Buch auf dem Kopf einschläft, ist das für den Facebook.
Sehr schön, ja. Gefällt mir sehr gut. Und diese Sprüche, die sind tatsächlich so gefallen in deiner Jugend,
ja? Ja, und wir haben auch 1989 ein Haus gebaut und also mein Bruder hat noch mitgeholfen und der war dann der Holmer. Und
da holen wir halt
mal. Und es sind Sachen, die echt passiert sind. Also es ist alles aus dem Leben gegriffen und sind keine Sachen, wo ich mich jetzt hinsetze und sage, oh, da muss ich jetzt aber lange überlegen, sondern es sind alles real Facts.
Ja, die Komik kommt oft aus der Tragik.
Ja, absolut. Und das ist wirklich, wenn man mich einen Schrank aufbauen sieht, dann weiß man, was Tragik ist.
Also das sind klassische Lacher, gerade auch der zum Schluss mit dem Facebook, den fand ich sehr, sehr schön. Was tust du, was ja jedem Comedian schon mal passiert ist auf der Bühne, wenn du merkst, so ein Gag kommt nicht an?
Weitermachen. Ich hatte letzte Woche irgendwo einen Mappen-Auftritt und da habe ich auch einen neuen Gag, wo der hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist einfach Stille in diesem Raum. Und dann so entweder weitermachen oder überspielen. Was willst du machen?
Aber ne? Du gehst nicht drauf ein.
Ja, manchmal gehe ich auch drauf ein. Oder ich tue so, als würde ich einen Zettel halten, nächstes Mal nicht mehr. Und sowas. Geht alles. Man merkt halt, manchmal kapieren es die Leute eben gar nicht.
Es gibt ja auch Menschen, bei denen es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, sie zum Lachen zu bringen. Spiel da auf ein kleines Erlebnis an, das ich in der Vorbereitung gelesen habe über dich. Du warst Comedy-Bus-mäßig unterwegs mit IT-Spezialisten. Ja.
Genau,
mit was an sich ja schon ein Joke ist.
Das ist schon
ein IT-Spezialist im Comedy-Bus.
Genau, genau. In einem Bus, wo Comedy gemacht wurde und da waren IT-Spezialisten drin und die fanden das überhaupt nicht witzig.
Waren die da freiwillig drin? Wurden die gezwungen? Oder?
Das sind dann meistens solche, man nennt es Galas bei Comedians, ne? Also Firmenveranstaltungen. Die hatten den Bus gechartert in Berlin und haben halt gesagt, wir brauchen einen, der da Comedy macht. Und dann sitzen die da drinnen, mittags um 15 Uhr. Das ist natürlich auch nicht so die Comedy-Zeit, wo man sich jetzt schon 3 Bier und 4 Kümmerling reinschraubt. Und die saßen da und es war ein 50er-Bus mit 10 Leuten. Jeder setzte sich individuell auf einen Platz, guckte demonstrativ aus dem Fenster. Ich komme raus, hey, los geht's. Und fange an zu labern und merkte schon, oh Gott, das wird die Hölle. Das geht jetzt hier über 1 Stunde. Und dann spreche ich den einen an, ne, und meine so, na, was machst du denn bei euch in der Firma? Und er so, ich spreche nur mit Leuten, die mir grundsätzlich sympathisch sind und das bist du schon mal nicht.
Das hat der ernsthaft, so hast du denn gesagt?
Ja, das ist ein Original.
Du hast ihn noch nie gesehen vorher?
Nein, und ich war gerade 1 Minute, habe ich da angefangen. Ich habe ja noch gar nichts erzählt, wenn ich ihn jetzt beleidigt hätte. Okay, was ich übrigens nie mache. Ich beleide ja keine, es war die Hölle, aber es war dann auch irgendwann zu Ende. Und
du hast es durchgezogen?
Ich ziehe das durch.
Hast du auf den irgendwie reagiert dann?
Ja, der ist auch ausgestiegen nachher. Er ist am Brandenburger Tor ausgestiegen und vergessen ist, ich weiß noch, ja.
Der hat ernsthaft zu dir gesagt, ich rede nur mit Leuten, die mir sympathisch sind.
Ja.
Du bist mir extrem unsympathisch.
Ja, auf jeden Fall. Geil, oder?
Es gibt Leute, die kannst du nicht erfinden.
Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben jetzt letzte Woche haben wir oben in Norddeutschland mit 2 Kollegen eine Show gespielt, 3 Tage lang. Und da hatten wir auch eine Show, haben wir gespielt und Halbzeit und wir merken schon so, boah, geht so heute, ne? Und wir haben ja eine draußen getroffen und meinten so, ja, wir wünschen dir auch viel Spaß bei der zweiten Hälfte. Ja, das wollen wir mal sehen. Ist eine Comedy-Veranstaltung, du hast eine Karte gekauft. Das war so echt, also du manchmal denkst.
Der wollte auch keinen Joke machen, der hat es ernst gemeint.
Nee, das sind dann ernst. Ja, also es sind
immer so. Anspruchshaltung.
Ja.
Wollen wir erst mal sehen, was du hier ablieferst.
Ja, mach mal.
Ja. Was mich sehr beeindruckt hat und wovor ich Höllenrespekt habe, du bist in New York aufgetreten.
Ja.
In Clubs, in kleinen Clubs. Michael Mittermeier hat es ja schon mal gemacht, eine ganze Zeit lang, mit auch wohl richtig großem Erfolg. Wie schwierig war es für dich?
In New York aufzutreten ist die Hölle. Also es ist das härteste Stand-up-Comedy-Pflaster, was es gibt.
Speziell als Deutscher?
Ja, auch als Deutscher mit den Englischkenntnissen, die ich habe. Also es ist halt so.
Na gut.
Es gibt ja so Leute jetzt gerade so zu Streaming-Plattform-Zeiten, nenne ich es mal, die sagen, ich gucke jede Serie nur im Original und ich verstehe das alles. Nee. Das geht gar nicht. Also mein Englisch ist halt...
Schulenglisch.
Ja, ein bisschen mehr noch. Und ich habe mich aber da durchgekämpft. Ich habe dann so 4, 5 Bühnen gespielt, so kleine, so Open Stages, kleine Clubs gespielt. Und am Ende fanden sie es auch cool.
Also die finden es doch erstmal lässig, dass da jemand from good old Germany kommt.
Die müssen erstmal wissen, wo Germany überhaupt ist. Damit geht es erstmal los.
Aber in New York,
da wissen sie es doch. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch einige erlebt, die dann vom Land da aufgetreten sind, ne, die dann wirklich in die Großstadt kommen. Und die Germany, und du merkst schon so, okay, ich glaube, ich muss mal ein bisschen was erklären. Also da war echt noch so.
Was hast du da erzählt dann?
Ja, was soll ich denn da erzählen? Ne, da kannst du Oktoberfest, Bier, Sausage, ne, und dann, yeah, great, yeah, yeah. Mm. Aber allgemein war es natürlich sehr cool, da aufzutreten, und es ist eben auch eine harte Schule, weil da merkt man dann auch mal wieder, wenn es gar nicht funktioniert.
Was auch eine harte Schule ist, wenn du mit Matuschke unterwegs bist, oder?
Ja, absolut, aber lieben Gruß an der Stelle. Also mit ihm bin ich immer sehr gerne unterwegs und ich hoffe, wir spielen dieses Jahr schon noch eine Show zusammen. Großartiger Kollege, mag ich sehr gerne.
Was hast du dir das erste Mal gedacht, als du den gesehen hast, ganz ehrlich?
Als ich Matuschke das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich rede schon viel und schnell. Und jetzt kommt einer, der legt nochmal das doppelte Tempo drauf. Ey, das ist ja Wahnsinn. Wenn der Matuschke einmal erzählt, der hört gar nicht mehr auf. Wenn der einmal am Flow ist, wenn der ein Thema hat, wo der richtig Feuer und Flamme für ist, dann hast du erstmal 20 Minuten Sendepause.
Wenn ihr euch da seht bei seinen Tours, bei seinen Mixed-Shows, also redet ihr da auch privat oder ist das eine rein berufliche Geschichte?
Nö, wir reden auch privat. Also wir tauschen uns aus, wie geht's dir, was macht Hamburg? Also man redet nicht nur beruflich, ne? Man redet auch private Dinge einfach. Man trinkt auch gerne Helles hinterher nochmal zusammen und so. Also das ist immer sehr familiär, finde ich. Also ich fahre da eigentlich auch immer nur hin, damit ich mit ihm ein bisschen erzählen kann und damit man sich hinterher nochmal zusammensetzt und ein bisschen was trinkt und was isst zusammen.
Wie würdest du den in einem Satz beschreiben?
Der Matuschke ist wahnsinnig witzig und sauschnell.
Sauschnell?
Ja, ich finde es nicht, wenn der erzählt.
Jetzt nicht rein körperlich, sondern du meinst kopfmäßig.
Ja, körperlich jetzt nicht, sorry.
Jetzt nicht mehr so, da ist ja nicht mehr
nee,
so viel.
Nee, also jetzt, das ist jetzt kein Usain Bolt. Na, da sind wir uns einig.
Ja.
Also es geht jetzt mehr verbal so. Ne? Also er ist...
Ja, Matthias, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Kompliment, auch wenn körperlich jetzt vielleicht nicht mehr so viel da ist, aber geistig noch alles im Lot. Herzlich willkommen in der Show, hallo.
Weißt du was, den Bär, den mache ich nicht nur auf 50 Meter nass, sondern auch auf 100 Meter und auf 5 Kilometer.
Das ist ja stark, moin.
Hallo, Thorsten.
Grüß dich, ne?
Ja, herzlich willkommen in Bayern, schön, dass du mal wieder da bist. Gehen wir jetzt gleich auf ein Bier, oder wie?
Ja, da verstehe ich jetzt die Frage nicht. Ne?
Matthias, er errötet leicht, also wenn ich das mal so schildern darf.
Ja, ja, klar muss er erröten, weil es gibt ja nicht nur den Grund, dass er sich mit mir austauscht über Hamburg und über München und wie das alles so ist, sondern er findet ja auch meine Freundinnen immer ganz toll.
Bitte was?
Was?
Bär, du hast Hanna super toll gefunden.
Ach so, Hanna, ja, das ist aber schon 6 Jahre her.
Ja, mindestens, ja. Ich weiß. Das war sehr schön, weil ich das erste Mal gesehen habe, dass ein Künstler meine Freundin sieht und dann rote Backen kriegt und sagt, Gott, ist die hübsch. Wo ich sage, ja, die sind sie alle.
Ja, es spricht doch für deinen Geschmack.
Ja,
absolut.
Und wenn ihr jetzt nicht nur Gedanken austauscht, sondern auch noch Frauen, dann seid ihr ja Best Buddies sozusagen.
Das haben wir nicht gemacht. Thorsten, das haben wir nicht gemacht.
Nein, das stimmt nicht.
Das nicht gemacht haben.
Nein, das stimmt nicht. Das kann man jetzt
weiß ich da irgendetwas nicht.
Nein, das kann ich an der Stelle mal einfach mal widerlegen. Das stimmt nicht.
Hat sie mir nicht gesagt, dass sie dich mal in Hamburg besucht hat? Warte mal, war da nicht?
Wüsste ich jetzt nicht.
Wird er rot gerade? Ich kann es nicht sehen, Thorsten.
Blau. Nee, jetzt errötet er nicht. Aber redet euch weiter um Kopf und Kragen. Ich genieße es gerade sehr.
Nein, es ist toll. Es ist alles wunderbar und es darf ja auch sein. Und wir haben auf jeden Fall immer viel Spaß. Aber warum bin ich schnell? Bär, warum bin ich schnell? Wie meinst du das?
Ja, weil du so schnell redest. Also ich rede ja schon schnell. Ich glaube, wenn wir beide uns unterhalten, da schalten 80% der Leute einfach weg, weil die denken, das ist viel zu schnell. Was
jetzt zum Beispiel, in diesem Moment.
Das kann aber doch wohl nicht wahr sein.
Ja, also in der Politik, wenn ich das mal so sagen darf, würdet ihr beide große Schwierigkeiten haben mit eurem Sprechtempo.
Deswegen sind wir auch nicht in der Politik.
Richtig, aber vielleicht würde es der Politik ganz gut tun, wenn da einer mal ein bisschen schneller sprechen würde. Egal.
Ihr könntet ja eine Partei gründen, ihr zwei. Das wäre vielleicht ganz angesagt.
In welche Richtung soll es gehen, Herr Bär? Die Nord-Süd-Achse wäre schön.
Ja, die Nord-Süd first, genau.
Nord-Süd first. We make Nord-Süd great again.
Ja, genau.
It's absolutely great and it's true.
Matthias, wie würdest du den Mann, der mir da gerade gegenüber sitzt, in einem Satz charakterisieren?
Wow, in einem Satz. Das ist ja für jemanden, der schnell spricht und viel spricht wie ich, gar nicht so einfach. Aber Thorsten Behr hat das unfassbare Talent, etwas ganz schnell aufzufassen und sofort auf der Bühne auch umzusetzen. Es ist mir schon immer aufgefallen, egal ob er über seine Eltern redet oder über seine Schiffstouren auf der AIDA. In dem Moment, wo er irgendwas erlebt, ist es schon eine Comedy-Nummer und er braucht sich nichts aufschreiben. Er erzählt es einfach und die Leute lachen und das finde ich großartig bei ihm.
Wow, danke. Weißt cool. du, dass er mir in all den Jahren, die wir beide uns kennen, Matuschke und ich, noch nie so ein Kompliment gemacht hat?
Das ist ja kein Wunder, wenn ihr beide in Weiden gewohnt habt und habt euch nie gesehen. Also,
Matthias, ich habe Thorsten erzählt, dass wir beide aus Weiden sind und dass wir uns da nie über den Weg gelaufen sind.
Ja, das ist auch tatsächlich wahr. Das ist auch die Ironie des Schicksals.
Also, in dieser Weltstadt Weiden.
Ja, genau.
Na gut, mein Lieber, wann tretet ihr wieder gemeinsam auf?
Ich weiß es nicht, im Moment steht nichts fest, aber es wird mal Zeit, dass ich mal nach Hamburg eingeladen werde, Herr Behr.
Ja, ich muss jetzt erstmal wieder in Hamburg eine Show machen und dann können wir da gerne drüber reden und ansonsten komme ich einfach wieder in Augustinerkeller. Machst du da noch was?
Jo. Nee, mache ich nicht mehr. Ich bin ja nur noch solo und mit Frau Rohrer unterwegs und habe keine Zeit mehr für diese
Guck
kleine
mal. Show. Was stehen denn da für Termine an demnächst, Matthias?
Was habe ich denn jetzt als nächstes? Ich bin jetzt am Freitag in Königsbrunn bei Augsburg zum Beispiel. Da bin ich unterwegs.
Gibt es da noch Karten?
Samstag bin ich da. Warte mal, ich weiß es gar nicht mehr.
Du weißt nicht, wo du bist?
Na doch. Ich bin
ist auch nichts Neues letztendlich.
Ich bin ja nur noch unterwegs. Das ist ja das Schlimme, weißt du? Das ist ja, Samstag bin ich in Königsbrunn. Freitag in Geretsried mit Frau Rohrer und Samstag in Königsbrunn mit meinem Solo und Sonntag in Neuburg an der Donau mit meinem Solo. Also mein Wochenende ist erledigt.
Ist ein Wunder, dass überhaupt noch dazu kommt, Radio zu machen.
Absolut.
Absolut, cool. Sehr gut.
Matthias, wir sehen uns gleich.
Ich muss noch Texte üben. Viel Spaß euch beiden.
Ja, Gott, danke dir.
Ciao. Ciao. Servus. Matuschke, ciao. Unglaublich. Aber das stimmt. Jetzt ist es mir auch mal aufgefallen. Er redet tatsächlich schnell.
Ja, er ist, wie gesagt, er hat letztens bei den Kollegen, wenn ich das sagen darf, beim WDR im Fernsehen, hatte er eine super Nummer, wo er so ein bisschen auch aus dem Radioleben einfach erzählt hat. Das ging, glaube ich, 20 Minuten, ich weiß nicht mehr, wie das Format hieß. Und ich finde ihn auf der Bühne auch richtig gut und finde es toll, dass er jetzt auch solomäßig richtig viel unterwegs ist. Das finde ich super.
So, da habt ihr auch wieder was gemeinsam, ihr beiden. Jetzt wird es noch persönlicher, Thorsten.
Oha.
Ich werde dir jetzt den Lebenslauf geben, den ich für jeden Gast schreibe.
Ja.
Also jeweils natürlich individuell ausgearbeitet. Mhm. Du liest ihn vor, du kennst ihn nicht, du siehst ihn zum ersten Mal und dann besprechen wir das.
Soll ich ihn einmal durchlesen?
Nee, einfach vorlesen.
Okay.
Bitteschön.
Ich heiße Thorsten Behr und bin eine hauptberufliche Rampensau, die nicht arbeitet, sondern lebt. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen erfolgreichen 37-Jährigen, der noch nicht am Ziel ist.
Jetzt leier doch nicht so.
Ach so.
Fang doch mal an. Wie früher in der Schule.
Okay. Ich heiße Thorsten Behr. Und ich bin eine hauptberufliche Rampensau, die nicht arbeitet, sondern lebt. Stimmt. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen erfolgreichen 37-Jährigen, der noch nicht am Ziel ist. Oft frage ich mich, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das stimmt tatsächlich. Auch Gemeinsamkeiten mit Forrest Gump sind vorhanden, aber so wie früher laufe ich heute nicht mehr. Ja, leider. Für die Zukunft wünsche ich mir eine eigene Familie und eine Fernsehshow. Ja, ich hoffe sehr, dass ich meinem Motto Be Funny stets treu bleiben werde und dass ich nie den Satz sagen muss, hätte ich doch mal. Wow, hätte ich gerne mal selbst so geschrieben. Fand ich jetzt wirklich...
Also kannst du unterschreiben.
Unterschreibe ich sofort vollkommen. Ist toll.
Sehr gut. Was ich sehr gut finde, ist dieser letzte Satz, der ja auch von dir stammt, ist ja ein Zitat, dass du nie diesen Satz sagen willst, hätte ich doch mal.
Also das möchte ich, das kann ich jetzt schon nicht, dadurch, dass ich ja das Glück habe, viel auch mit dem Schiff unterwegs zu sein, habe ich auch schon so viele Länder und Kulturen kennengelernt, konnte schon mal überall hin, darf dieses Jahr noch nach Australien und Neuseeland.
Wow.
Wow, ja, wo ich sage.
Auf dem Schiff.
Auf dem
Kreuzfahrtschiff.
Ja.
Wo du die Menschen unterhalten wirst.
Genau. Genau.
Was ein dankbares Publikum ist?
Für mich ist das ein sehr dankbares Publikum.
Sind jetzt nicht mehr so die 80, 90-Jährigen, oder? Auf diesen modernen Kreuzfahrtschiffen.
Alles Klischees. Also mittlerweile ist da von 30 bis 70 alles. Und auch vermehrt Familien mit Kindern und so. Also das hat sich alles komplett, also es ist nicht mehr Traumschiff.
Jetzt bist du ja gerade auf dem Weg zum Star, um es mal so zu formulieren. Auf diesen Schiffen bist du wahrscheinlich ein Superstar, oder? Da kennt dich ja dann nach ein paar Abenden jeder.
Also ich war 2012 erstmal mit AIDA unterwegs und da habe ich meine Show gespielt. Und ich war erst mal auf dem Schiff und bin danach... einen Tag später aufs Pooldeck, wir sind nach Brasilien gefahren, wie mega ist das denn schon mal, ne? Und ich komme aufs Pooldeck und alles dreht sich um. Und alle, und ich so, ach, die waren ja gestern alle da.
Erst hast du wahrscheinlich gedacht, habe ich irgendwie die Hose offen oder so, ne?
Ja, ich habe erst gedacht, so was, ich so, stimmt. Und da bist du echt so wie Mario Barth, Bülent Ceylan, bist du auf dem Schiff für 2 Wochen.
Mhm. Ist es ein gutes Gefühl?
Also man weiß schon mal, falls es hier in Deutschland irgendwann mal klappen sollte, wie es ist, wenn einen wirklich Leute kennen. Und ich kann sagen, du hast wenig Privates dann. Also wenn du dich im öffentlichen Raum da bewegst, so ist es. Aber ich mag das auch total. Die Leute können gern zu mir kommen, können mir Fragen stellen, können Kaffee mit mir trinken.
Die Frage ist es, wie es ist, wenn es auf Dauer so ist, ne?
Genau, die Frage ist, ich kann ein Beispiel nennen. Ein Freund von mir ist mit Sascha Grammel befreundet, ne, der ja jetzt schon ein bisschen weiter ist.
Puppenspieler,
Bauchredner. Sehr sympathischer Typ. Ich habe den nur mal einmal kurz so im Vorbeigehen gesehen. Die können nicht mehr Pizza essen gehen, ne, hat er gemeint. Die sind dann wirklich... Das ist wirklich hart dann. Also, aber es gehört dann aber auch mit dazu. Dann Augen auf bei der Berufswahl.
Richtig, ne? Genau. Du musst es wollen.
Ja, mit auf jeden
allem,
Fall.
Was dazugehört. Ja. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wenn du so redest, du hast von der Mimik her tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit mit Harpe Kerkeling.
Ja, ich würde ihn auch sehr gerne mal kennenlernen.
Bist ein großer Fan?
Ich bin ein Riesenfan. Ich bin ein riesen Harpe Kerkeling-Fan und ich war auch vorgeschlagen für den Film. Ich bin dann mal weg und wurde dann nicht genommen. Das hat ein anderer Kollege bekommen, die Rolle.
Wie, du hättest ihn spielen sollen?
Ja. Er wollte ihn ja nicht selbst, er hat ihn ja auch nicht selbst gespielt mit ihm, ne? Und ich so hätte ihn spielen sollen. Ich hätte es total gerne gemacht. Es wäre mir eine Riesenehre gewesen.
Oh, du bist ja kein Schauspieler.
Ja, gut. Ne? Aber ich bin ja auch Comedian. Also dann hätte ich das halt, also wie gesagt, ich habe auch schon diverse.
Aber du warst da im Gespräch.
Ja.
Für also den hast du nicht nur gesagt, ich würde es gerne, sondern die haben.
Nee, also die hatten irgendjemand rief mich an. Also zum richtigen Casting ist es dann leider nicht gekommen. Leider war ich jetzt nicht unter den Final Three sozusagen. Aber ich würde Harpe Kerkeling unglaublich gerne mal Hallo sagen.
Weil?
Weil ich Harpe Kerkeling insofern schätze, dass er die deutsche Humorszene so geprägt hat, dass er fast nie jemanden beleidigt hat und wenn dann auf eine sehr geschickte Art und Weise. Er kann sehr viel über sich selbst lachen und er macht sich rar.
Er ist ein Menschenfreund, ganz im Gegensatz zu einigen anderen Comedians, die eher unter die Zyniker zu zählen sind.
Genau, also er hat einen unglaublichen Tiefstatus, wie das heißt, auf der Bühne. Ich finde das super. Also wenn man, und er kann auch diverse Rollen eben super spielen. Ob das jetzt die Beatrix-Nummer, die wirklich jeder in Deutschland, glaube ich, kennt, bis über Hurz, über keine Ahnung, da kannst du 30 Sachen aufzählen, die kennt jeder. Das ist einfach Wahnsinn, wie er das geschafft hat und wie er sich jetzt aber auch, wie gesagt, er macht halt auch nicht mehr so viel. Ich finde das gut.
Also wenn mal demnächst eine Laudatio fürs Lebenswerk von Harpe Kerkeling angesagt ist, dann schlage ich dich vor. Du bist prädestiniert dafür.
Ich kriege Gänsehaut. Das meine ich ernsthaft. Würde ich echt gerne machen.
Fangen wir noch mal ganz vorne an bei dir, Thorsten. Du bist geboren am 27. Oktober 1979 in Wiesbaden, dann im schönen Rheingau aufgewachsen. Was deine Heimat ist, was verbindest du damit? Bist du ein heimatverbundener Typ?
Ich bin total heimatverbunden. Meine ich ernst. Also ich bin, das Erste, was ich mache, wenn ich in Frankfurt am Hauptbahnhof ankomme, ist eine Rindswurst essen. Das ist so. Weil das mache ich echt, egal, kann es 10 Uhr sein, 12 Uhr. Heimat ist für mich so wichtig. Da lebt meine Familie immer noch, also meine Eltern. Meine besten Freunde leben da. Immer wenn ich nach Hause fahre, ist Spundekäse, Riesling, einfach Heimat. Bin ich total verbunden. Auch wenn ich jetzt sagen würde, hinziehen, glaube ich, wäre nichts mehr für mich. Aber ich fahre sehr, sehr gerne hin.
Hast du schon mal eine grüne Soße selber gemacht?
Oh nee, ich habe noch keine grüne Soße selbst gemacht, aber ein Spundekäse.
Was ist Spundekäse?
Also sowas wie Orbotster hier, okay?
Ja.
Nur in lecker, Spaß. Nein, es ist ja auch gerne Orbotster. Also es ist so ein bisschen einfacher Orbotster. Aber es ist wirklich, das ist wirklich ein tolles Rezept und geht auch ganz einfach.
Ich war neulich mal in Frankfurt in so einer, sag mal, der Gemüsehalle. Wie heißt das? Kleine Markthalle. Kleine Markthalle heißt das, glaube ich. Kennst du in Frankfurt?
Ja, ja, klar.
Und da gab es einen Stand und da gab es eben diese Rindswurst, die du gerade angesprochen hast. Und da haben sich die Menschen angestellt in einer Schlange, die war, glaube ich, 20, 30 Meter lang.
Ja. Das ist halt da unten.
Das ist einfach nur so ein Stück Wurst.
Schöne Rindswurst. Ist halt so wie hier Leberkässemmel. Es ist halt so, ne, es ist eine ganz, ist was Spezielles. Und es ist wie der Äppler, wie ein Appleboy in Frankfurt. Ne, das ist, den darfst du nur pur trinken. Ich bin einmal in der Appleboy-Kneipe in Frankfurt und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne Äppler mit Fanta, weil ich das so gerne trinke. Ein Süßgespritzen. Da kam der Kellner, was willst du? Der Äppler gibt es bei mir nur pur und sonst gar nicht. Ne, wenn du den Süßgespritz trinken willst, da kannst du ja hin zu der Weiber setzen und mal früh lauer am Dusche. Bei mir gibt es den pur oder gar nicht. Gut, dann trinke ich ihn pur. Also du hast
ein rustikaler Charme.
Absolut. Ja. So sind wir Hessen, wir sind muffelig.
Nein, das seid ihr überhaupt nicht.
Ja, das nennt
also ist nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, es ist so, es ist ein bisschen...
Ihr redet gerne und viel.
Gerne und viel, ist aber auch so, es ist so ein bisschen, wie nennt man das, morbid? Oder es ist so ein bisschen so, manchmal so ein bisschen wie der Wiener, so, ich weiß nicht.
Also Heinz Schenk-mäßig.
Ja, so den Arizona-Blau. Geilster Film ever hier. Das war echt damals hier. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Ist das peinlich? Egal.
Ich finde es schön, dass du so heimatverbunden bist.
Ja.
Also wo könntest du dir noch vorstellen zu leben? New York? Weil du da schon aufgetreten bist?
Ist so teuer in New York.
Bayern?
Also, Bayern nicht. Wie gesagt, ich hatte mal eine Freundin in Regensburg. Ja, super.
Oberpfalz ist sowieso ganz weit vorne.
So, ne, da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Nee, ich finde Bayern super. Ich komme auch sehr gerne nach München. Ich meine es ernst. Also München könnte ich mir vorstellen. Berlin habe ich probiert. Berlin und Ecke, das ging nicht so. Köln habe ich probiert, war auch okay. Nee, das wäre schon, Bayern wäre auch wär eine Option. New York ist echt zu teuer. Und ich wüsste jetzt gar nicht, dann müsste ich echt nochmal richtig gut Englisch lernen. Das wäre halt mein...
Also was ich auch gerade versuche mir vorzustellen, wie du so als Journalist warst. Du hast ja richtig studiert.
Ja.
Diplom Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Medienjournalismus.
So.
Hast du Menschen ernsthaft befragt? Hast du versucht, wirklich
ja.
was Ernsthaftes in Anführungsstrichen zu tun?
Ich habe bei den Kollegen in Köln und rund um Köln, habe ich bei fast allen Radiosendern gearbeitet. Und ich
als Comedian?
Nein, ich habe wirklich Nachrichten auch gemacht.
Du hast Nachrichten gemacht?
Ja, natürlich, aber auch Nachrichten gesprochen, selbstverständlich. Ich kann auch seriös, wenn man mich nicht kennt. Dann ist, also wenn du, Thorsten Bär kann ja damals keine Comedy gerade so angefangen. Und dann habe ich halt so ein bisschen Sprachschule gekriegt. Ist toll auch als Hesse, wenn du Sprachschule kriegst mit einem schönen Este, ja, was ja nie griechisch, kriege ich heute noch nicht hin. Das war, und hab wirklich, tatsächlich, also fängt damit an. Also journalistische Ausbildung heißt ja wirklich Nachrichten.
Aber wann bricht das durch bei dir? Also wie lange muss dich jemand erleben, damit er merkt, dass du nicht lange ernsthaft sein kannst?
Mittlerweile geht es relativ schnell. Also es ist, also ich kann auch schon mal seriös, man kann auch ernste Themen mit mir besprechen. So ist nicht.
Ja, das bezweifle ich ja nicht. Ne?
Aber
irgendwann bricht's raus.
Ja,
oder?
Irgendwann muss ich halt auch einen dummen Spruch machen. Es geht auch nicht anders. Wenn ich das da draußen alles erlebe, wie traurig das momentan ist, da muss man das einfach mit Humor sehen, dann geht's schon wieder ein bisschen besser.
Ist das deine Weise, grundsätzlich mit Problemen auch umzugehen, weil du irgendwann mal gemerkt hast, das hilft mir, wenn ich auch über mich selbst lachen kann?
Ja, das ist ja auch das Thema der Comedy. Ich bin Thorsten Bär und ich habe ein Problem. Ist ja so. Ne? Ein Kollege von mir hat den wahren Satz gesagt, ich glaube, so heißt mein nächstes Programm. Ne? Ich so, was hast du dir für nächstes Jahr vorgenommen? Und er so, einfach mal klarkommen. Finde ich super. Wenn man sich den Satz mal genauer überlegt, so, dann habe ich noch drei. Ich so, war ja echt gut, der Satz.
Das ist, A, ist es ein guter Titel für ein Programm. Hm? B, ist es fast schon eine Lebensweisheit. Ja. Aber wenn du da draußen auf der Straße 10 Menschen fragen würdest, würde wahrscheinlich kaum einer zugeben, dass er nicht so richtig klarkommt.
Nee, es gibt ja keiner zu. Guck mal, ich steig mal Montagmorgen in eine U-Bahn ein, egal, in Hamburg, und die Leute, dann denke ich so, diese doofen Weisheiten, wo heute Unternehmen mit Geld verdienen, um es Leuten wieder beizubringen, ne, wo ich sag so, ey, jeder ist seines Glückes Schmied. Mach doch mal, fang doch mal an, ich nehme ja auch meine Sachen in die Hand und mach.
Du sagst ja auch, ich arbeite nicht, ich lebe.
Ja.
Weil das, was du tust, für dich keine Arbeit ist, nee. Was ein großes Privileg ist, was aber vermutlich oder wahrscheinlich auch nicht jeder hinkriegen kann, oder?
Doch, es ist so doof. Ich habe ja auch angefangen mit einem ganz normalen Festangestelltenverhältnis. Ich meine, ich bin jetzt selbstständig.
Aber du hast auch keine Kinder oder noch keine Kinder?
Nee, noch keine Kinder, na sicher nicht. Ich habe auch erstmal keine Kinder. Ich habe eine sehr liebe Freundin, mit der ich zusammenlebe und das macht auch alles. Das ist richtig cool und das macht Spaß und das brauche ich auch und das gibt mir unglaublich Kraft. Das ist wichtig für mich. Und ich habe halt auch gesagt, erstmal Kinder natürlich, weil man ja jetzt auch viel unterwegs ist und man muss auch erstmal selbst sehen, dass man selbst mal klarkommt.
Hm. Aber verstehst du die Menschen, die sagen, ich mir ist diese vermeintliche, es ist ja nur eine vermeintliche Sicherheit einfach wichtig und deswegen mache ich nicht das, was ich vielleicht am liebsten machen würde, sondern nehme einen Job an, mit dem ich einfach nur gut Geld verdiene?
Ja, ich verstehe die Leute schon, aber dann nicht immer nur meckern. Es ist echt zum, es ist so, weißt du, dann meckern die trotzdem, da denke ich mir so, ja, was meckerst du dann jetzt? Also entweder sagst du jetzt mal, ich fange zumindest mal damit an, ich war ja auch kein Comedian. Ich musste 2006 auch erstmal zu so einem Casting und dann habe ich da ein bisschen angefangen mit. Und dann war das eben ein Weg so und habe parallel ja auch meine Sachen weitergemacht.
Du hast ja klar. In Anführungsstrichen richtige Jobs gemacht.
Ja. Genau, also ich habe ja trotzdem, muss ja trotzdem meine Brötchen irgendwie.
Du hast ja Radio gemacht, das ist auch kein richtiger Job. Was glaubst du, wie ich oft das noch höre? Was machst du eigentlich vor 19 Uhr?
Ja, und das ist, ja.
Hey, ich komme um kurz vor 19 Uhr und dann setze ich mich da eine Stunde hin und wird gequatscht und gut. Viele Leute glauben nicht, dass es Arbeit ist.
Nee, und viele Leute, und gerade jetzt heutzutage mit den sozialen Medien, mein Gott, höre ich mich alt an, ist es ja so, dass ja jeder auch sich selbst aufnehmen kann, jeder kann was ins Netz stellen und jeder ist vermeintlich irgendwie lustig und kann unterhalten. Nein, ich mache, nein. Wenn das mal die Leute hören würden, ich werde auch kein Automechaniker mehr. Wenn du mich ans Auto lässt, dann sagen alle, Alter, nimm die Sachen, hau ab bitte.
Wie mit Kochen.
Ja.
Glaubt ja auch jeder, er kann ein Sternemenü zaubern.
Es ist die Hölle. Ne, da weißt du schon, wenn die Nudeln überkochen, weißt du, ich glaube, es wird nichts. Aber ich finde diese Selbstüberschätzung, bei einigen denke ich, ich bin so einer, ich zweifle immer viel an meinen Sachen, die ich mache. Zweifle unglaublich viel. Das ist so. Ich bin immer, wenn ich was mache, denke ich, war das jetzt?
Also auf den ersten Blick wirkst du nicht so.
Ja, auf den zweiten Blick ist es so, dass ich sehr viele Sachen hinterfrage, nochmal nachgucke, boah, war das jetzt gut, bla. Und dann sehe ich andere Leute, die haben Selbstbewusstsein, wo ich mir denke, dann mach doch mal weniger Selbst und mehr Bewusstsein. Das meine ich ernst.
Würde aber voraussetzen, dass Bewusstsein da ist.
Ja, also ich, da muss ich
auch
da.
Das kann man im einen oder anderen Fall anzweifeln.
Ja, das, so ist es dann in den Fällen auch, ja.
Was ist denn dann wirklich dein Ziel? Also die große Karriere, tatsächlich berühmt werden, Nachfolger von Harpe Kerkeling, mit all dem, was dazugehört, an Positiven wie im Negativen.
Ich unterschreibe das so, ja. Ich bin vorbereitet auf das, was kommt. Ich habe eben ganz viele Fernsehgeschichten, Radiogeschichten. Ich habe das alles mir erarbeitet. Wenn ich meinen Lebenslauf aufzähle, sagen die Leute, wie alt bist du? 50? Ich habe halt schon so viele Sachen gemacht und habe viele Sachen von Grund auf erlernt, gerade was Medienunterhaltung angeht. Und arbeite sehr, sehr viel daran, bin vorbereitet.
Also du bist ehrgeizig?
Ich bin sehr ehrgeizig.
Bist du zufrieden gerade so, wie es ist?
Momentan bin ich zufrieden, so wie es ist. Man muss auch mal zufrieden sein mit Sachen. Es ist momentan ein sehr guter Grundstatus. Und jetzt heißt es wieder, den nächsten Step einfach erreichen.
Und irgendwann dann mal Olympiastadien voll machen? Ist das noch erstrebenswert?
Ob das erstrebenswert, da hängt auch viel Glück mit zusammen. Kommt man an die richtigen Stellen? Hupsa.
Darfst du kein Wasser umschmeißen, so wie gerade? Ja?
Ja, nee, genau. Kommt man an die richtigen Stellen? Toll wäre es, wenn man eine größere Tour spielen könnte und da kommen vielleicht 1000 Leute in die Halle. Nur wegen mir, dann würde ich mich sehr freuen.
Geld an sich? Ein Wert, der erstrebenswert ist?
Geld an sich, ja. Geld macht natürlich das Leben, aber ich will davon, also das gehört mit dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, ich muss hier 4 Millionen verdienen, darum geht's nicht. Also mir geht's darum, natürlich möchte man damit Geld verdienen, deswegen macht man das auch. Aber Geld dient eben dazu, weiterzuleben und soll jetzt nicht das größte Ziel ever sein.
Und ich glaube, dessen bist du dir aber auch bewusst, du hast das große Glück und Privileg, dass du deine Berufung gefunden hast, deine große Leidenschaft tatsächlich zum Beruf gemacht hast.
Genau, ich habe das große Glück gefunden und wie gesagt, und wie du es schon sagst, die Leute denken, man kommt um 19 Uhr hierher und redet einfach und bei mir so, stell dich auf die Bühne, erzählst du was? Nein, es ist einfach viel harte Arbeit, der Blick hinter die Kulissen ist eigentlich immer so der Interessante, ne, wo man dann genau sieht, was, ist halt kein Beruf, wo man sagt, wir bauen Gläser oder wir bauen, was weiß ich, wir machen Steine zum Bauen, hier fassen sie an, gucken sie mal, sind wir eben nicht, sondern haben eine Kunstform, die man am besten live erleben muss.
Was manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, ein bisschen schade ist, oder?
Ja.
Ich beneide, aber ich finde es klasse, wenn ich Menschen sehe, die was schaffen. Sei es jetzt ein Schreiner zum Beispiel, der einfach was baut, was für die Ewigkeit im Zweifelsfall ist. Und ich mache eine Sendung, ich quatsch mit irgendjemand und danach ist es weg. Oder du machst ein Comedy-Programm und die Leute gehen raus und lachen, aber danach ist es auch wieder vorbei.
Richtig.
Was Bleibendes zu schaffen, das hat schon was, ne?
Ja, es wird halt erst nachhaltig bei uns, sag ich mal, wenn du es dann auch ein paar Jahre machst. Und bei mir habe ich jetzt halt gesagt, es gibt halt Leute, es gibt momentan Comedians wie Sand am Meer, hätte ich beinahe gesagt. Also die Szene explodiert gerade, was auch cool ist, weil man halt wieder viele Bühnen hat, wo man spielen kann. Aber es gibt halt auch eben viele Äste. Ich nutze halt einen Ast, um auf den nächsten Ast zu hüpfen, aber ich habe den Baum gepflanzt. So, ich will das halt noch 20 Jahre machen, das ist auch mein Ziel.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz, Thorsten. Ich habe großen Spaß gehabt mit dir. Ja? Vielen Dank, dass du da bist. Ich wünsche dir allen Erfolg, den du dir wünschst. Bleib gesund und irgendwann mal vielleicht auch eine Familie, weil das nämlich auch was Schönes.
Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Da würde ich mich sehr freuen. Ich grüße an der Stelle nochmal meine Eltern, die immer leiden müssen, und natürlich meine Freundin. Und sage vielen Dank für die Einladung. Toll war's.